Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, ich dachte mir, dass es vielleicht mal ganz interessant ist zu erfahren, wie so ein Jagdverband funktioniert, wie man dort die Aufgaben definiert und wie der Arbeitsalltag einer Geschäftsführerin eines Jagdverbands so ausschaut. Und da ich persönlich aufgrund meiner zwei kleinen Teilzeitjobs eben Einblick in die Arbeitsweise des Landesjagdverbands Schleswig-Holstein habe, dachte ich mir, ist es vielleicht umso interessanter mal zu sehen, wie das in Österreich funktioniert, weil man ja durchaus vielleicht auch was voneinander lernen kann. Und deshalb freue ich mich eben, dass die Geschäftsführerin des Niederösterreichischen Jagdverbands, das ist der größte Jagdverband in Österreich, dass die Frau Scherhaufer sich heute Zeit nimmt, uns eben dies zu erklären. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin ist Frau Scherhaufer gelernte Juristin und seit nunmehr 14 Jahren eben natürlich auch selber Jägerin. Bevor wir aber ins Interview einsteigen, ihr kennt das Spiel, gibt es zunächst einmal ein ganz kurzes Wort zu meinen beiden Sponsoren, dann geht es aber auch schon direkt los mit dem Interview. Viel Spaß dabei! Jagdcast wird dir präsentiert von Vortex Optics, Fanner Schutzbekleidung und Protos. Fanner Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehe ich persönlich auch die extreme Liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Fanner und Protos, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Scherhaufer, Sie sind seit nunmehr, glaube ich, über 6 Jahren Geschäftsführerin des Niederösterreichischen Jagdverbands, um den es heute auch primär gehen soll. Um das, was Sie uns über den Jagdverband aber einordnen zu können, ist es eben einfach auch schön, den Kontext zu kennen, in dem Sie sich bewegen. Und deshalb wäre es klasse, wenn Sie uns zunächst einmal beschreiben, wie die Jägerschaft in Österreich insgesamt so organisiert ist, bevor wir dann auf Ihren Verband eingehen.
Sehr gerne. Also in Österreich ist das Jagdrecht in Ländergesetzgebung. Das heißt, wir haben 9 verschiedene Jagdgesetze, in jedem Bundesland ein anderes. Und es gibt aktuell 8 Jagdverbände. Einer in Vorarlberg ist als Verein organisiert. Da ist aber auch im Jagdgesetz festgelegt, dass der Verein Vorarlberger Jägerschaft die Interessensvertretung der Jägerinnen und Jäger in Vorarlberg ist. Und am östlichen Ende von Österreich, im Burgenland, gab es bis vor kurzem einen Jagdverband, der wurde aber vom Gesetzgeber aufgelöst und die Agenten komplett an das Land gezogen. Und in den anderen Bundesländern sind die Jagdverbände Körperschaften öffentlichen Rechts. Das bedeutet, dass man, wenn man in diesem Bundesland zur Jagd gehen möchte, verpflichtend Mitglied in einem Jagdverband, in diesem Jagdverband dieses Bundeslandes sein muss. Wir sind per Gesetz eingerichtet und auch damit die offizielle Interessensvertretung der Jägerinnen und Jäger in diesem Bundesland. Und das gibt's, also das hat uns eigentlich bringt uns einen sehr hohen Status, genauso wie andere Interessensvertretungen, wie zum Beispiel bei uns die Arbeiterkammer, die Landwirtschaftskammer, die Wirtschaftskammer. Also wir sind da per Gesetz eingerichtet und das gibt uns schon einen hohen Stellenwert. Und der Vorteil ist natürlich, dass die Jäger hier in dem Bundesland gebündelt sind, nicht zersplittert sind in verschiedene Vereine und dadurch natürlich man auch, wenn man jetzt für positive Entwicklungen oder gegen negative Entwicklungen auf politischer, auf Gesetzgeberebene lobbyiert und versucht, da etwas durchzusetzen, dass man natürlich da ein bisschen mehr Schlagkraft hat.
Ja, das klingt gut. Gibt es denn auf Bundesebene auch nochmal einen Dachverband oder ist das alles nur auf Länderebene organisiert?
Ja, es gibt auch einen Dachverband. Danke für den Hinweis. Und zwar sind alle Jagdverbände Mitglied im Dachverband Jagd Österreich. Das ist ein Verein und da sind die Mitglieder, sind die Verbände.
Okay, verstehe. Ja, jetzt, wo wir so ein bisschen den Rahmen haben, würde ich das ganz gerne nochmal dezidiert durchgehen, was das für Sie bedeutet. Also ursprünglich hatte ich vor, nach dem Organisationsgrad zu fragen, aber der ergibt sich ja aus Ihrer Antwort 100%. Aber wie viele, ja, wie vielen Mitgliedern entspricht das denn in Niederösterreich?
Also gesamt haben wir in Österreich circa 130.000 Jäger und Niederösterreich ist flächenmäßig das größte Bundesland und auch was den Jagdverband betrifft, das größte Bundesland. Wir haben knapp über 36.000 Mitglieder.
Und jetzt haben wir gerade schon gehört, Sie haben auch gewisse staatliche, hoheitliche Aufgaben, aber wie schaut denn Ihr Aufgabenspektrum als Verband aus?
Kann ich vielleicht generell noch ein Wort zur Organisationsstruktur sagen? Wir haben einerseits hauptberufliche Mitarbeiter, wo an der Spitze ich als Geschäftsführerin stehe, und dann haben wir ehrenamtliche Funktionäre. Das ist eben unser Präsidium, der Landesjägermeister aktuell, der Josef Pröll, mit drei Stellvertretern, und dann gibt es noch einen Vorstand und Ausschussmitglieder. Diese Funktionäre machen das ehrenamtlich. Und die Aufgaben sind einerseits vom Gesetz vorgegeben, Förderung des Jagdwesens generell, das heißt auch des Brauchtums, der Jagdhornbläser, des Schießwesens, der Ausbildung der Jungjäger und auch der Weiterbildung der Jägerinnen und Jäger und auch der Jagdaufseher. Wir haben bei Gesetzesentwürfen mitzuwirken. Was fällt mir noch an? Wir haben ein umfassendes Förderprogramm auch, das wir immer entwickeln, wo wir halt versuchen, bei Dingen, wo wir finden, dass das etwas Wichtiges ist, wie zum Beispiel ein regelmäßiges Übungsschießen, wo wir auch hier seitens des Verbandes die Möglichkeit geben, das zu absolvieren, flächendeckend im ganzen Bundesland, und einmal pro Jahr das pro Bezirk in Niederösterreich auch die Kosten übernehmen für den Jäger und die Jägerin, die das zum Beispiel jetzt nur dieses Übungsschießen abhalten, also absolvieren wollen. Oder ja, wenn sich eine neue Jagdhornbläsergruppe gründet, gibt es Förderungen. Wir haben eine verpflichtende Weiterbildung in Niederösterreich für Jagdleiter und Jagdaufseher, also alle, die Revierverantwortlichkeit haben oder eben auch Aufseher sind, alle 3 Jahre. Und zu diesem Zweck haben wir auch ein umfassendes Weiterbildungsangebot an Seminaren, das wir versuchen auch ständig weiterzuentwickeln. Genau.
Und diese hoheitlichen Aufgaben, die Sie wahrnehmen, die haben Sie jetzt da eben schon mit erwähnt, aber es wäre ganz toll, wenn Sie die nochmal explizit hervorheben.
Also die Ausbildung der Jungjäger bzw. die Prüfung der Jungjäger ist jedenfalls eine der Hauptaufgaben, wie die Prüfungskommission der Jungjäger und auch der Jagdaufseher besteht aus Mitgliedern des Jagdverbandes und wird auch von uns zusammengestellt und nominiert. Also wenn man die Jagdprüfung in Niederösterreich ablegen möchte, erfolgt es vor einer Prüfungskommission des Jagdverbandes. Dann haben wir eben, wenn wir Förderungen ausbezahlen, haben wir oft eine Zusammenarbeit auch mit dem Land Niederösterreich und geben das hier weiter. Die Mitgliedschaft bei uns ist verpflichtend, damit man überhaupt eine Jagdkarte bei der Bezirkshauptmannschaft lösen kann. Wir heben auch hier die Jagdkartenabgabe für die Behörde ein und führen es dann an die Behörde ab. Fällt mir sonst noch etwas ein? Ja, natürlich die Abhaltung von den Hegeschauen, die einmal im Jahr zur Überprüfung der Abschusspläne abgehalten wird. Da gibt es dann einen Bescheid von der Behörde an den jeweiligen Hegering. Und da wird dann die Hegeschau quasi durchgeführt, also die Trophäen angeliefert, bewertet, auch ausgestellt. Und dann kommt es zu einer Veranstaltung, einer öffentlichen, wo die jagdliche Situation in diesem Bereich auch beschlossen wird. Das ist auch eine hoheitliche Aufgabe. Und man ist auch bei der Erstellung von Abschussplänen dabei, und zwar im Sinne eines Jagdbeirates, so nennt sich das bei uns. Die Abschusspläne selbst macht jeder Jagdleiter, reicht die für sein Revier selbst ein, die revierbezogenen. Und die werden dann aber bei der Behörde nochmal besprochen, beim sogenannten Jagdbeirat. Und der ist besetzt von Mitgliedern des Jagdverbandes, von Mitgliedern der Grundeigentümervertreter und der Behörde. Genau.
Ja, gut, also klingt wie so ein One-Stop-Shop für jagdliche Angelegenheiten.
So ist es, ja, genau.
Ja. Nun haben Sie aber eingangs ja noch deutlich mehr beschrieben, als das, was jetzt hoheitlich Ihnen übertragen wurde. Haben Sie eine Vision oder so ein Leitbild, an dem Sie sich orientiert haben, als es darum ging, eben die Aufgaben oder das Aufgabenspektrum Ihres Verbandes zu definieren?
Ja, durchaus. Wir haben 2019, Entschuldigung, haben wir unsere komplette Corporate Identity überarbeitet, auch unser Logo überarbeitet und zu diesem Zweck Workshops gemacht und versucht, eben ein Leitbild zu erarbeiten für den Jagdverband Niederösterreich. Und der Slogan, der und der Satz, der da wirklich die Essenz darstellt, ist dem Wild verpflichtet. Also wir sehen uns als ein Handwerk Jagd, das seit Jahrhunderten ausgeübt wird, das sehr traditionsreich ist, aber natürlich auch im Zuge der modernen Zeit jetzt auch laufend angepasst werden muss, aber ohne eben auch die Traditionen zu verleugnen, sondern das weiterzuentwickeln. Und wir sehen die Jägerinnen und Jäger in Niederösterreich und damit auch den Verband als Sprachrohr des Wildes. Ja, niemand anderer hat aus unserer Sicht hier auch die Fachkompetenz für das Wild zu sprechen. Also das ist einmal unsere oberste Prämisse, wo wir versuchen, sämtliche auch gesetzliche Ausgestaltungen und so weiter dahingehend zu bringen, dass es dem Wild in Niederösterreich und natürlich auch in Österreich gut geht. Und der zweite Aspekt ist natürlich das Service für die Mitglieder. Und beides bedingt sich auch ein bisschen, weil wir sehen halt gut ausgebildete Jägerinnen und Jäger, die auch Möglichkeiten haben der Weiterbildung, die bei Veranstaltungen teilnehmen, die auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes haben und damit auch ja das Image der Jagd in der Öffentlichkeit positiv beeinflusst werden kann. Das sehen wir als wichtigen Punkt auch hier, um mittelbar dadurch auch dem Wild einen guten Dienst zu erweisen. Also es hat mehrere Aspekte und der über allem steht eben dem Wild verpflichtet.
Ja, das klingt super. Ich persönlich, ich bringe mich mehr oder weniger notgedrungen auch regelmäßig in Planungs- und Gesetzgebungsverfahren ein. Ne, wie Sie schon sagten, eben um Lebensräume und in unserem Fall auch insbesondere so die Wanderkorridore der Wildtiere zu schützen. Und da kann man ehrenamtlich schon unfassbar viel Zeit mit verbringen. Auf der anderen Seite sitzen einem dann aber in der Regel nicht selten kleine Heere an hauptamtlichen Juristen und Lobbyisten gegenüber. Ist schon beeindruckend, was da teilweise aufgefahren wird. Also wir sind weit weg zumindest hier in Schleswig-Holstein, von Waffengleichheit oder Fair Play. Kann da wirklich keine Rede sein. Wie ist denn sowas bei Ihnen organisiert, wenn Sie sich als Jägerschaft eben in ja, große Bauprojekte oder Gesetzgebungsverfahren einbringen?
Also durch unseren Status als Körperschaft öffentlichen Rechts werden wir, wenn Gesetzesänderungen, die die Jagd betreffen, in Planung sind, auch zu einer Stellungnahme eingeladen, meist auch schon im Vorfeld, wo wir uns einbringen können. Wir versuchen hier auch regelmäßig, also nicht nur, wenn wirklich was ansteht, sondern immer gut mit der Behörde zusammenzuarbeiten und auch hier den Kontakt zu pflegen, Informationen bereitzustellen und so weiter. Dasselbe auch mit den Grundeigentümern. Wir haben da vor einigen Jahren schon so einen regelmäßigen Schurfix eingeführt, wo wir uns früher viermal im Jahr, mittlerweile zweimal im Jahr zusammensetzen. Die Grundeigentümervertreter, wir als Jagd und die Behördenvertreter und wo wir Dinge absprechen, die uns einfach allen am Herzen liegen und wo wir versuchen, schon im Vorfeld auch hier Dinge abzufedern, die vielleicht problematisch werden könnten. Das ist ein Punkt. Bei Bauvorhaben ist es schwieriger, da ist es weil da haben wir keine Parteistellung in Österreich, da hat die Jagd keine Parteistellung, da muss man das übers Grundeigentum spielen. Das heißt, auch hier ist es essentiell, dass sich die Jäger vor Ort, die halt sich gegen ein Bauprojekt auch wehren, einen guten Kontakt pflegen zu den Grundeigentümern und oder vielleicht da selbst Grundeigentümer sind und da versuchen, ihre Rechte zu wahren und die Aspekte des Wildes mit einzubringen. Also da haben wir haben so, würde ich sagen, in Österreich im Vergleich zu Deutschland noch eine etwas heilere Welt, was die Jagd betrifft, und das Zusammenspiel, Grundeigentum, Politik, Jagd. Es wird auch zunehmend schwieriger, aber es ist, wenn ich auch deutsche Kollegen kenne, deutlich besser noch bei uns. Aber hier haben wir schon am Pferdefuß ein bisschen, dass wir dann einen wunden Punkt, dass man gerade bei solchen Bauvorhaben die Jagd eben keine Parteistellung rechtlich hat und wenn man es nicht übers Grundeigentum schafft, da was einzubringen, dann kann die Behörde das mit einfließen lassen, sie muss aber nicht.
Ja, und das gilt dann auch für Straßenbauprojekte und dergleichen, ne? Okay, verstehe, ja. Nun haben Sie eingangs gesagt, Sie haben hauptamtliche und ehrenamtliche ja, Tätige in Ihrem Verband. Wie haben Sie denn entschieden, welche Aufgaben vom Haupt- und welche vom Ehrenamt wahrgenommen werden?
Also das ist bei uns in den Statuten festgelegt. Die Ehrenamtlichen, vor allem jetzt Präsidium, Vorstand, Ausschuss, sind die Gremien, die die Entscheidungen treffen und vorgeben, in welche Richtung es geht, auch Ideen einbringen, wohin sich der Verband entwickelt, wohin es politisch, jagdpolitisch gehen soll. Die hauptberuflichen Mitarbeiter sind diejenigen, die das dann umsetzen. Und jetzt mal von der Administration her umsetzen. Und dann draußen an der Basis, die Funktionäre, die dann in den Bezirken und in den Hegeringen sind, die sind dann diejenigen auch, die das dann in die Fläche bringen. Bei der Öffentlichkeitsarbeit ist es so, dass das schon zu 90% zentral gemacht wird. Das heißt, wir machen das als quasi der Jagdverband für die Mitglieder. Manchmal gibt es auch Doppelgleisigkeiten, die aber bewusst sind, zum Beispiel Projekte mit Kindern, wo sehr viel draußen passiert in den Revieren, wo Jägerinnen und Jäger selbst mit in die Schulen gehen und da mit den Kindern etwas machen. Zusätzlich haben wir dann noch ein digitales Angebot, das Wilde Revier für die Kinder. Also da geht es auf beide Linien. Aber ich würde sagen, Ideengeber, Entscheidungsträger, vor allem im oberen Bereich der Funktionäre angesiedelt, dann die Umsetzung, vor allem die administrative bei den Hauptberuflichen und die in der Basis quasi die Funktionäre sind dann diejenigen, die das dann wirklich in die Fläche tragen, zu jedem einzelnen Jäger, zu einzelner Jägerin.
Okay. Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter haben Sie denn?
11.
11. Okay. Und das waren 35.000 Mitglieder, glaube ich, ne?
Ein bisschen über 36.000.
Ja, okay, gut, ja, interessantes Verhältnis. Ja, ich denke, wenn man als Jäger unterwegs ist, dann haben die meisten so ihre, ja, Schwerpunktbereiche, die sich vielleicht aus dem Revier und den persönlichen Neigungen ergeben, in so einem Verband, da kriegt man dann aber auch so das, also zumindest ging es mir persönlich so, das erste Mal so richtig mit, welchen Facettenreichtum, welche Spannweite das Thema Jagd hat. Was sind denn Ihrer Meinung nach, die Sie ja diesen Überblick auf jeden Fall für Niederösterreich haben, so die größten Herausforderungen, vor denen die Jagd und wir Jäger heute und ja gut, vielleicht auch in der nahen Zukunft zu stehen.
Das stimmt, ja. Das ist wirklich eine große Bandbreite und ist ja gar nicht für einen Verband gar nicht so leicht, diese Bandbreite unter einen Hut zu bekommen. Ich sage immer auch bei der Jagd, auch bei den Mitgliedern. Du hast vom Landwirt über den Briefträger bis zum Generaldirektor und dem Arzt hast du quasi alles dazwischen. Und die unterschiedlichsten Reviere und die unterschiedlichsten Zugänge zur Jagd, warum man das genau tut. Das macht es nicht unbedingt leicht, aber aus meiner Sicht auch sehr schön, dass das so vielfältig ist. Also die größte Herausforderung sehe ich, dass die Jagd nicht mehr so wie früher als notwendige, selbstverständliche Tätigkeit gesehen wird, sondern dass es aufgrund der dieses Problem oder dieses Thema haben wir, teilen wir uns ja auch eben mit den Landwirten, mit den Land- und Forstwirten, dass einfach die Bevölkerung zwar grundsätzlich ein immenses Interesse an der Natur hat, auch gerne in die Natur geht, aber immer weniger über die Natur tatsächlich weiß, sehr romantisierte Vorstellungen von der Natur hat, und von Wildnis unter Anführungszeichen, und es oft die NGOs, die Umwelt-NGOs viel besser geschafft haben, sich da hier als Experten für die Natur zu positionieren. Und wir Jägerinnen und Jäger das ein bisschen verabsäumt haben in der Vergangenheit, auf unsere Notwendigkeit hinzuweisen, weil wir halt gewohnt waren, dass das doch eine Selbstverständlichkeit ist. Das muss doch jeden eingehen, dass das was Wichtiges ist, was wir tun. Und da wurde schon, so aus meiner Sicht so, schon in den 80er, 90er Jahren, wo das schon so begonnen hat, da hat man das fast, würde ich sagen, ein bisschen verschlafen. Jetzt gar nicht böse verschlafen, sondern einfach, weil man selbst so überzeugt war, dass das ja was Wichtiges ist und dass die Leute ja das erkennen müssen. Und das driftet jetzt aber so auseinander. Und ich glaube, dass das einer der Hauptaspekte ist, wo wir daran arbeiten müssen, dass wir, und das machen die Jagdverbände sowohl in Deutschland als auch bei uns in Österreich wirklich schon, glaube ich, jetzt sehr gut in den letzten Jahren, dass man Öffentlichkeitsarbeit dahingehend macht, dass man der Bevölkerung wieder versucht zu erklären, warum braucht es die Jagd. Und das ist aus meiner Sicht ein essentieller Punkt, weil aus diesen Punkten resultieren dann alle die Probleme, die wir da jetzt sehen, also die Freizeitnutzung, wo sich nicht an Regeln gehalten wird und dadurch das Wild und auch die Jagdausübung gestört wird, die teilweise etwas überbordende oder auch logisch nicht ganz nachvollziehbare Umweltpolitik, die von europäischer Seite in die Jagd immer wieder reinspielt, wo Tiere teilweise geschützt werden, die aber der Biodiversität jetzt dann schon abträglich sind, weil man sie so überhaupt nicht bejagen oder also nachhaltig bejagen kann. Man will ja eh nichts ausrotten. Und ich glaube, diese Dinge, die da kommen, sind ein Ausfluss dessen, dass halt viele die Jagd dann doch eben mittlerweile als etwas sehen, was nicht notwendig ist, was man nicht braucht, was nur ein Hobby ist. Und da müssen wir daran arbeiten, dass sich das ändert.
Ja, nun würde ich gerne gleich darauf zurückkommen, nur nochmal ja, im Nachgang zur Erklärung. Also NGOs sind Non-Governmental Organizations, also Nichtregierungsorganisationen. Nur, dass wir das einmal zur Sicherheit erklärt haben. Und dann eine Anschlussfrage. Sie haben gerade gesagt, dass von der EU eben Tierarten geschützt werden, deren Schutz kontraproduktiv für den Erhalt der Biodiversität ist. Was haben Sie denn da konkret im Sinn?
Wenn ich da zum Beispiel jetzt an den Fischotter denke, der natürlich eine Bereicherung für die Biodiversität ist, aber nur so lange, solange er auch in verträglichen Dichten vorkommt. Und wenn es dann beginnt, dass ganze Flussabschnitte leer gefischt sind, weil der Beutegreiferdruck zum Beispiel durch Fischotter, Kormoran, Graureiher und so weiter einfach überbordend ist, so dass ja, es gar keinen Sinn mehr macht, auch von der Fischerei her Fließgewässer zu besetzen, und manche Fische dann bedroht sind, dann macht es einfach keinen Sinn. Dasselbe kann man natürlich auf sehr viele oder auch den Greifvogelschutz, der grundsätzlich etwas Wichtiges ist, nur muss man halt dann sehen, wenn sie die Bestände erhöhen und andere Tierarten darunter leiden. Dasselbe gilt auch für zum Beispiel Rabenkrähen oder Nebelkrähen. Dann muss man einfach sehen, dass es da hier eine nachhaltige Jagd braucht, um andere Wildarten zu schützen. Und das ist oft aus meiner Sicht gibt es da oft eine Verschiebung zu Lasten der anderen Wildtiere und zugunsten verschiedenster Beutegreifer. Warum auch immer das so ist, aber ich glaube, da gibt es vielfältige Ursachen dafür. Aber das sehen wir einfach hier auch bei uns in Niederösterreich und natürlich auch in Österreich. Und das finde ich schade, dass hier auch so wenig sachliche Diskussion möglich ist.
Ja, verstehe. Okay, danke schön. Nun sagten Sie gerade, dass eine der wesentlichen Herausforderungen die ist, dass wir eben der Gesellschaft, der Politik erklären, warum es eben wichtig ist, dass wir eben jagen und die Wildbestände bewirtschaften. Was denken Sie denn, wie sind wir als Jägerschaft oder jetzt konkret in Niederösterreich, wie ist die Jägerschaft dort eben für diese Herausforderungen gerüstet?
Mittlerweile würde ich sagen, sehr gut. Wir haben einiges getan dazu. Wir sind von einer Agentur für Öffentlichkeitsarbeit, die da das professionelle Machen auch betreut, haben eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit aufgestellt schon vor einigen Jahren, machen sehr, sehr viel Pressearbeit, um hier einen Grundtenor mal bei den Journalisten auch zu überzeugen. Also als Beispiel, wie wir begonnen haben, und das haben wir dann auch die nächsten Jahre fortgeführt, gab es mal grundsätzlich jedes Monat eine Presseaussendung, wo wir in jedem Monat erklärt haben, was tut sich jetzt gerade im Revier. Und das haben wir an die verschiedensten Journalisten ausgeschickt. Der Zweck dahinter war gar nicht nur so, dass das wirklich dann in die Zeitung übernommen wird, einige haben es getan, sondern um uns ein bisschen mehr in Erinnerung zu rufen und um hier einfach zu zeigen, schau, wir sind da die Experten, hier gibt es ein Thema, und das hat ganz gut funktioniert. Das Jahr darauf haben wir dann gemacht, was macht der Jäger jetzt gerade in diesem Moment im Revier? Und das Ganze natürlich ergänzt mit aktuellen Presseaussendungen, wenn wir ein Projekt umgesetzt haben. Jetzt heute zum Beispiel ist eine Presseaussendung rausgegangen, wo wir sagen, Achtung, am Ostersonntag ist Zeitumstellung, Achtung im Straßenverkehr. Die Wildtiere müssen sich erst wieder darauf einstellen, dass die Leute jetzt wieder zu einer anderen Tageszeit gerade alle in die Arbeit fahren oder wieder nach Hause. Und solche Dinge haben wir gemacht in den letzten Jahren, und man merkt, es fruchtet. Also nämlich, dass wirklich, wenn Themen aufstehen, sich Journalisten auch bei uns melden und sagen, wie seht ihr das? Wollt ihr auch ein Statement dazu abgeben? Und dadurch haben wir es auch geschafft, sehr oft in den Medien vertreten zu sein und hier präsent zu sein. Also ich denke, dass das schon eine gute Richtung angenommen hat. Das machen auch die anderen Jagdverbände bei uns in einer ähnlichen Form. Und auch der Dachverband. Also das funktioniert ganz gut. Und den Jägern draußen auf der Fläche versuchen wir immer zu vermitteln und auch mit Seminaren an die Hand zu geben. Da gibt es so Seminare, auch Dialog mit Freizeitnutzern und so weiter, dass man hier also einen wertschätzenden Dialog führt, selbst wenn man sich vielleicht einmal ärgert, weil sich ein Freizeitnutzer nicht so verhält, wie er sollte. Dass man es hier versucht zu erklären, dass sie versuchen, auch in Gemeindezeitungen Artikel zu schalten. Zum Beispiel jetzt, Achtung, jetzt kommt die Jungtiere, werden gesetzt, bitte Hunde anleinen. Diese Artikel stellen wir auch zur Verfügung. Wir haben Folder gemacht, die ausgeteilt werden können. Ja, also so im Groben zusammengefasst. Und natürlich Veranstaltungen, die wir auch versuchen, dann einmal, dass dort auch die medial begleitet werden.
Bilden Sie Ihre, also Sie hatten eingangs die beiden Pflichtweiterbildungen für Revierinhaber und Jagdaufseher erwähnt, aber bilden Sie darüber hinaus Ihre Mitglieder auch gezielt auf diese Herausforderung vor, eben zu erklären, welche Rolle die Jagd eben auch mit Blick auf Schutz der Biodiversität erfüllt, dass die das eben erklären können aus?
Also gezielt, wir bieten halt dieses Seminar an oder diese Seminare an zu diesem Thema, aber es ist freiwillig, ob man sich dafür anmeldet oder nicht. Also wenn er jetzt ein anderes Seminar wählt, weil ihm das halt mehr interessiert, dann wir zwingen jetzt niemanden, genau dieses Seminar zu belegen. Was wir aber schon machen, ist, dass wir bei jeder Veranstaltung, die wir mit unseren Mitgliedern haben, auf den verschiedensten Ebenen immer darauf hinweisen. Und auf die Wichtigkeit des Dialogs und wie man nach außen hin auftritt. Und dass sich da natürlich auch Dinge einfach geändert haben zur Vergangenheit. Aber so jetzt direkt, dass ich sage, ich schule sie alle durch, also die kompletten Mitglieder genau darauf hin, das haben wir jetzt in der Form nicht.
Okay, und welche Rolle spielt die Weiterbildung Ihrer Mitglieder für Sie als Verband?
Es ist schon wichtig. Wir, also finanziell hat es jetzt keine übermäßige Bedeutung, weil wir versuchen, die Seminare möglichst günstig anzubieten. Und damit eben, weil es eben verpflichtend ist, damit die Mitglieder da nicht nur zusätzlich übermäßig belastet werden. Also vielleicht als Vergleich, wie so ein dreistündiges Seminar, womit halt diese Weiterbildungsverpflichtung abgedeckt werde und wo es zum Beispiel um Recht und Sicherheit geht, kostet aktuell 43 Euro. Und dann gibt es natürlich welche, die etwas teurer sind, wie zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, wenn man einen Forstfeuerwaffenkurs belegt und so weiter. Also wir haben ja da sehr, sehr viele verschiedene Seminare und es kann auch jedes Mitglied daran teilnehmen. Für Jagdaufseher und Jagdleiter ist es halt verpflichtend, für alle anderen ist es freiwillig. Und wir haben da schon so zwischen 2.000 und 3.000 Jägerinnen und Jäger im Jahr, die dieses Weiterbildungsangebot auch in Anspruch nehmen. Sonst, das habe ich vielleicht auch noch vergessen zu erwähnen, wir sind rein mitgliederfinanziert. Also wir bekommen keine öffentlichen Fördergelder, außer für bestimmte Projekte, wenn wir uns wirklich da sagen, wir machen jetzt eben eine Förderung, so wie wir es eh schon haben, für Wildökolandaktion nennt sich die, wo fruchttragende Baumarten und Sträucher gefördert werden. Da haben wir eine Kooperation mit dem Land Niederösterreich und mit einem Energieversorger aus Niederösterreich, wo wir Zusammenarbeit haben, aber abgesehen davon, so rein für den Betrieb sind wir rein mitgliederfinanziert.
Okay, ja, verstehe. Und wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag bei Ihnen so?
Moment, da muss ich jetzt gerade mal nachschauen, damit ich Ihnen das auch dann noch richtig sage, wie er gerade aktuell ist. Jetzt habe ich
Nur
natürlich
so
meine.
ungefähr, nicht auf
Ja, so
den
um die
Cent.
168 Euro,
Ja.
wobei 35 Euro und ein paar Cent sind die Jagdkartenabgabe, die wir ans Land Niederösterreich abführen und der Rest ist dann der Mitgliedsbeitrag.
Nun hatten Sie vorhin gesagt, ich glaube, es waren 11 Mitarbeiter, die Sie in Vollzeit haben, ne? Machen die auch Monitoring, also die monitoren die Bestandsentwicklung der Wildtiere oder wird das von anderen Institutionen durchgeführt?
Wir haben ein Monitoring, das machen aber nicht die hauptberuflichen Mitarbeiter, die administrieren das dann nur und werten das aus, sondern das machen die Jägerinnen und Jäger vor Ort auf der Fläche. Mein Stellvertreter, der Leopold Obermeier, ist ein Wildbiologe, der entwickelt das Monitoring, sodass es auch auf wissenschaftlicher Basis ist und wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Dann geben wir das System für das Monitoring draußen an, also verbreiten wir das unter den Jägerinnen und Jägern oder auch unter den Funktionären. Es kann sein, manche Monitorings werden dann von den Hegeringleitern gemacht zum Beispiel. Und die können das in der Regel mittlerweile auch in ein elektronisches System eintragen. Und ausgewertet wird es dann von uns, von den hauptberuflichen Mitarbeitern.
Ah, okay, verstehe. Frau Scherhofer, wie schaut denn Ihr Tages- oder vielleicht auch Ihr durchschnittlicher Wochenablauf denn so aus? Tingeln Sie mehr oder weniger von Jagd zu Jagd oder ist der doch eher bürolastig?
Ja, danke für die Frage. Gerade bei jemandem, der nichts mit der Jagd zu tun hat, ist es tatsächlich so, dass die Frage dann oft kommt, wenn man sagt, man ist Geschäftsführerin des Jagdverbandes, dass sie dann sagen, ja, und was machst du eigentlich hauptberuflich? Und ja, ich denke, meine Wochen sind sehr, sehr gut gefüllt und auch die Arbeitstage. Also es ist vorwiegend ein Bürojob. Die Jagd kommt, die aktive Jagdausübung, das mache ich in meiner Freizeit und ausschließlich. Und hier geht es hauptsächlich um Büroarbeit, um Termine und in den verschiedensten Bereichen. Also ich habe natürlich mal, was das Organisatorische betrifft, zu schauen, dass das Budget eingehalten wird, überhaupt einmal das Budget erstellt wird, das Budget eingehalten wird. Wir sind jetzt gerade beim Abschluss der Bilanz für das vergangene Jahr. Da arbeite ich natürlich mit einem Steuerberater, aber da gibt es auch für den Geschäftsführer etwas zu tun. Dann ist es natürlich auch die Mitarbeiterführung, jetzt vom organisatorischen her und die Abwicklung all dieser Förderprojekte, die wir haben, also zu schauen, dass das einfach der Laden läuft, jetzt mal von der Administration her. Und darüber hinaus ist es die Organisation von Veranstaltungen, von internen, wie zum Beispiel unserer Vollversammlung, den Landesjägertag, oder wir haben jetzt am 12.04. eine große öffentliche Veranstaltung zum Thema Lebensräume. Dann kommt die Öffentlichkeitsarbeit dazu, also die Abstimmung der Öffentlichkeitsarbeit mit der Agentur. Dann gibt man selbst mal Interviews für Zeitung, für Fernsehen. Dann ja, sind Termine abzuhalten mit dem Land und den Behördenvertretern zu verschiedensten Themen, sei es eine Wolfsverordnung, die Bierkannverordnung, mit den Grundeigentümern zu sprechen, mit den Grundeigentümervertretern, wenn es hier Probleme gibt, zu den Jägerinnen und Jägern vor Ort zu fahren, wenn es ein Thema gibt, draußen, wo man sich als Geschäftsführer einbringen muss. Und generell, vom Büro aus machen wir die gesamte Rechtsberatung und fachliche Beratung, unserer Mitglieder. Also es gibt mit der Mitgliedschaft eine kostenlose Rechtsberatung, die ich ausschließlich alleine mache. Also ich bin ausgebildete Juristin. Und so diese Basisrechtsinformation, keine Vertretung vor Gerichten, aber so diese Basisrechtsinformation zu jagdrechtsrelevanten Themen, die decke ich auch ab per Mail und per Telefon oder eben auch persönlich. Genau, und die Fachberatung macht mein Stellvertreter, der Wildbiologe. Ja, also mal so ganz kurz umrissen. Also unsere Tage sind gut gefüllt und sehr abwechslungsreich, weil man ja natürlich auch versucht, zum normalen Betrieb kommen immer wieder, also neue Dinge zu entwickeln, schon für die nächsten Jahre, neue Projekte aufzustellen, ja, und auch Dinge, die ad hoc hereinkommen, weil jetzt gerade eben ein bestimmtes Thema gerade brennt und aufsteht, hier halt dann auch mitzuwirken und versuchen, das irgendwie abzufedern, da mitzugestalten.
Ja,
Also
und
gut gefüllte Tage.
das glaube ich. Und dann kommt ja auch noch die Mitarbeiterführung dazu.
Genau.
Sie sprachen von 11 Hauptamtlichen, also es klingt für mich, als ob Sie eben 10 Mitarbeiter haben. Führen Sie die alle direkt oder gibt es da noch eine Ebene darunter?
Hauptsächlich direkt, ich muss ergänzen, wir haben auch als Jagdverband eine GmbH im 100% Eigentum, wo ich auch Geschäftsführerin bin. Da ist ein Verlag drinnen, der Österreichische Jagd- und Fischereiverlag, und zwei Zeitschriften, die wir verlegen. Einerseits das Österreichische Weidwerk, das monatlich erscheint und unseren Mitgliedern zugestellt wird, und den Hubertus, der quartalsweise erscheint. Da haben wir auch nochmal 10 Mitarbeiter. Und da gibt es schon, es gibt so kleinere Abteilungen, ja, wo ich einen Abteilungsleiter habe, der mal die erste Führungsarbeit übernimmt. Aber es ist jetzt gerade, wir sind gerade von der Organisation so, dass ich sage, ein bisschen zu klein noch, um wirklich eine richtige zweite Ebene einzuziehen, aber fast auch schon zu groß, um komplett direkt zu führen. Also es ist so ein bisschen eine Mischform momentan, ja.
Ja, das glaube ich. Ich war selber lange Jahre als Führungskraft unterwegs und wir haben immer so gesagt, dass 6 Direct Reports eigentlich eine gute Größe ist. Ja, da sind Sie ja deutlich drüber. Aber Hut ab. Frau Scherhaufer, ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Einblicke in die Organisation der österreichischen und niederösterreichischen Jägerschaft mit uns geteilt haben und obendrein uns auch noch so ein bisschen Einblick in Ihren persönlichen Arbeitsalltag gegeben haben. Das war echt spannend. Dankeschön.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Ja, was soll ich sagen? Ich war positiv überrascht, wie professionell man offensichtlich vorgegangen ist, als man sich eben, ich glaube, sie meinte, das war 2019, zunächst, ich sag mal mit meinen Worten, ein Leitbild gegeben hat und dann davon die Aufgaben abgeleitet hat. Genauso kenne ich das aus dem alten Business-Kontext eben auch und muss sagen, bin freudig überrascht zu hören, wie professionell man vorgegangen ist. Aber berichtet doch einfach mal, also jetzt nicht nur über eure Erfahrungen mit dem niederösterreichischen Jagdverband, sondern mit Jagdverbänden im Allgemeinen. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal eine aktive Rolle im Verband gespielt oder ja, also auch wenn ihr nur passives Mitglied seid, also passiv jetzt mit Blick auf die Verbandsarbeit, berichtet mal von euren Erfahrungen. Was ist gut gelaufen? Was kann vielleicht optimiert werden? Das würde mich mal sehr interessieren. Aber auch wie ihr die heutige Sendung gefunden habt. Also, ne, ihr wisst ja, ihr erreicht mich über jagdcast@gmx.de. Würde mich freuen, von euch zu hören. So, ja, ich denke, das reicht jetzt aber auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.